Deutschlandfunk Interview.
Die Worte von Friedrich Merz, die Reaktionen auf Friedrich Merz. Es gibt massive Kritik. Am Telefon ist nun der Berliner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Hat der CDU-Chef die rhetorische Grenze überschritten?
Ja, einerseits hat er sich ja nun als Nicht-Deutscher geoutet, denn ich vermute, er kriegt das sofort jeden Termin beim Zahnarzt, weil er Privatpatient ist. Aber andererseits hat er in der Tat eine Grenze überschritten. Es ergibt nicht nur Anlass, darüber nachzudenken, wie das christliche Menschenbild im Programm der CDU aussieht, sondern auch, inwiefern er eigentlich Parolen verbreite, die empirischer Überprüfung nicht standhalten. Das sind ja eben unter anderem durch die Beiträge auch bewiesen worden. Und wenn nicht endlich auch mal angefangen wird, auf der Seite der Union darüber nachzudenken, warum die 300.000 Ausreisepflichtchen nicht ausreisen könnten, dann könnte man auch möglicherweise anfangen, darüber nachzudenken, wie man mit Ländern verhandelt, die dann bereitwillig dann doch Flüchtlinge aufnehmen oder zurücknehmen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wieso meinten Sie nicht Deutsch? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Naja, er hat gesagt, da sitzen die Deutschen bekommen keine Termine und die Ausländer sitzen da in den Wartezimmern bzw. bei den Zahnärzten und lassen sich die Gebisse machen. Die Deutschen. Deutsche Privatpatienten kriegen Termine ohne Schwierigkeiten. Kassenpatienten haben ihre Schwierigkeiten. Möglicherweise kennt er gar nicht die Probleme des deutschen Gesundheitssystems, zumindest der Arztbesuche, weil er selbst Privatpatient ist. Also ich will damit nur sagen, er könnte jetzt anfangen, Deutsche nach Privatpatienten und Kassenpatienten zu unterscheiden.
Wen spricht er damit an?
Er spricht jene an, die aufgrund ihrer Auffassung, dass die Migranten, die Zuwanderer, die Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, den hier Lebenden Rechte wegnehmen, Möglichkeiten wegnehmen, Geld wegnehmen und die damit eigentlich in einer Linie sind mit der Propaganda der AfD, die genau sagt, wir hätten hier erhebliche Probleme nicht, wenn dieses Geld nicht den Asylbewerbern oder den Migranten zugewendet werden würde, sondern den Deutschen. Eine typische Argumentation, die Sie beispielsweise immer wieder in Thüringen hören.
Aber sind das nicht hohe Summen, die investiert werden für die Versorgung und für die Funktionsfähigkeit des gesamten Asylsystems in Deutschland?
Ja, durchaus. Aber wir sind ein Land, das an Zuwanderung interessiert sein muss. Und wenn wir, sage ich mal auf der anderen Seite, wenn ich darauf verweise, vor einigen Jahren gab es eine Diskussion, ob Zuwanderer aus der EU, insbesondere Bulgarien und Rumänien, die hierher kommen und dann hier Leistungen von Sozialämtern beziehen, nicht möglicherweise auch in diese Kategorie Nutznießer kommen. Was hat sich aber herausgestellt bei der Überprüfung? Die hier aus diesen Ländern hergekommenen haben durch ihre Arbeit und die geleisteten Sozialbeiträge und Steuern sehr viel mehr aufgewendet, mehr in den deutschen Haushalt eingezahlt, als für die, die hergekommen sind und keine Arbeit gefunden haben, aufgewendet worden ist. Das kommt immer auf die Relation an. Und im Verhältnis zu anderen Sachen sind das nicht diese 100-Milliarden-Pakete, die dafür aufgewendet werden.
Dafür gibt es ja auch verschiedene Rechnungsmodelle, die auch dagegen sprechen, vielleicht, wie Sie es gerade interpretiert haben. Aber wollen wir das vielleicht nicht en Detail vertiefen und thematisieren? Sie haben eben gesagt, das Geld quasi wieder abzapfen, also die Geldleistungen verhindern. Inwieweit ist das legitim, wie in anderen Ländern auch, beispielsweise Dänemark, über den Entzug von Geldleistungen zugunsten von Sachleistungen zu diskutieren?
Also es ist völlig legitim zu diskutieren. Ich erinnere mich auch, dass wir Anfang der 90er Jahre bereits die Diskussion hatten über die Frage, gibt man Geld oder gibt man Gutscheine polnischen Menschen, die hierher kommen, Asyl beantragt haben, also in der Zeit vor EU, und wo auch diese Gutscheine-Diskussion war. In Brandenburg bricht sie auch wieder aus. Nein, die Diskussion ist völlig legitim. Die Frage ist auch nur, wie macht man das, wenn einerseits argumentiert wird, man soll kein Geld geben, um beispielsweise nicht Geld für Schleuser, die Möglichkeit, Geld für Schleuser zu sammeln, dann ist das ein Argument, das überprüft werden kann, wenn man sieht, wie halt diese Fluchten finanziert werden. Aber die werden in der Regel finanziert dadurch, dass von den Familien der Flüchtlingen, die dann in den Heimatländern zurückbleiben, das Geld aufgewendet wird, um die Schleuser zu bezahlen. Also das ist nicht das Problem.
Aber das Problem führt auch keine Ressentiments, wenn ich hier nochmal nachfragen darf. Ist das auch schon zu viel in Deutschland, zu sagen, wir wollen Sachleistungen statt Geldleistungen? Weil der Eindruck entstand jetzt eben vielleicht, bei mir zumindest und auch in der allgemeinen Diskussion.
Nein.
Geht es ja um Tabugrenzen.
Die Grenze liegt darin, ob man den Menschen, die herkommen, oft mit Standards versorgt, die dazu führen, dass sie hier nicht menschenwürdig existieren können, oder mit Standards versorgt, die sagen, sie leben auf einem Niveau, das auch Deutschen zugemutet werden kann oder auch zugemutet wird. Punkt. Und dann sage ich mir, es gibt keine keine Zumutung, die sagt, wir reduzieren deren Möglichkeiten, bestimmte Freiheitsentscheidungen und sei es nur als Konsumenten treffen zu können, wenn sie nicht über Geld verfügen. Also der Freiheitsbegriff ist ja nicht nur einer, der sich auf die Situation bezieht, politisch frei zu sein, rechtlich frei zu sein, sondern auch bestimmte Handlungen, bestimmte Entscheidungen im Leben treffen zu können, die davon abhängig sind, dass man beispielsweise Geld hat. Also ich halte die Diskussion für möglich und auch für notwendig, um aufzuklären, was man eigentlich damit beabsichtigt. Und wenn man sagt, man will verhindern, dass Geld an Schleuser gezahlt wird und man kann nachweisen, dass die, die Geldleistung bekommen, dieses Geld aufwenden, um Schleuser damit zu bezahlen, dann halte ich es auch für legitim zu sagen, okay, das ist ein Massenphänomen, machen wir. Aber solange dies nicht geführt werden kann, sage ich mir, das, was zugewendet wird an Leistungen und das auch noch oft unter den Mindestleistungen liegt für Deutsche, das ist zumutbar, das kann der deutsche Haushalt aushalten.
Aber das sagen Sie so ohne Probleme. Das heißt, die steigenden Kosten, die sich durch die steigenden Flüchtlingszahlen jetzt wieder ergeben, sind ja weit über 20 Milliarden, 30 Milliarden, bis zu 40 Milliarden in der Projektion. Ist für Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe, gar kein Problem, das aufzuwenden.
Nein, es ist schon ein Problem, das aufzuwenden. Aber man muss sehen, was hat man denn davon, dass man das aufwendet? Und wenn die Aufwendungen dazu führen, dass Menschen sich hier willkommen heißen, dass sie bereit sind, eigene Integrationsleistung zu verbringen, dass sie aber auch erwarten können, dass sie nicht 5 Jahre Arbeitsverbot beispielsweise haben, sondern eher in die Lage versetzt werden, durch ihre Leistung dazu beizutragen, dass das Geld zurückfließt über Steuern, über Beiträge zur Sozialversicherung, dann muss man das in diesem Zusammenhang sehen und nicht nur allein als eine Die nehmen was und geben nichts zurück.
Jetzt muss ich nochmal auf Friedrich Merz zu sprechen kommen in dem Punkt. Sind diese Sätze, über die wir jetzt gesprochen haben, wir haben ja auch den Satz, die Worte von den Paschas und vom Sozialtourismus bezogen auf ukrainische Flüchtlinge, sind das jetzt Sätze, wenn er die nochmal wiederholen würde, in einer Endphase des Wahlkampfes, in 10 Tagen wird gewählt. Darf ein Politiker, Politikerin in Deutschland eine derartige Debatte jetzt so zuspitzen?
Wären wir hier nicht eben auf Sendung, würde ich sagen, jeder hat die Chance, sich als Idiot zu qualifizieren. Aber bezogen auf die konkreten Handlungen heißt es nein. In diesen Wahlen geht es nicht in erster Linie nicht darum, dass hier ein Bundesproblem gelöst wird. Wenn Sie sich die Problemhorizonte oder die Probleme, ja, Rangfolge der Probleme in den Ländern angucken, hat das Flüchtlingsproblem eine bestimmte Relevanz, aber es ist nicht die zentrale Relevanz. Und das Zweite ist, wenn jemand mit seiner übrigen Politik nicht in der Lage ist, seine Anhängerinnen und Anhänger so zu motivieren, so zu mobilisieren, dass sie zur Wahl gehen, dann ist es ein Armutszeugnis, das auf diesem Punkt zu machen. Und wenn Herr Merz damit auch gleichzeitig den Fehler macht, den beispielsweise Söder 2018 in Bayern gemacht hat, nämlich Wortwahl und Zielrichtung zu übernehmen von einer Partei, die mit dieser Argumentation mit Flüchtlingen sich noch rechts von der Union positioniert, dann muss er sich irgendwann mal fragen, ob er, pardon für den Ausdruck, die CDU nicht als nützlichen Idioten der AfD installiert, die es der Partei erlaubt, sich als normale Partei darzustellen.
Das ist für Sie als Politikwissenschaftler und Beobachter völlig ausgeschlossen, dass wenn eine Position in der Flüchtlings- und Migrationspolitik aus Sicht der CDU rechter wird, konservativer wird, radikaler wird in Anführungszeichen, dass das politisch für diese Partei nichts bringt?
Es bringt für diese Partei nichts, wenn sie den Anspruch hat, eine Volkspartei zu sein, weil sie dann nämlich auch, oder wenn ich es jetzt ganz konkret auf die CDU, CSU beziehe, die Parteien müssten ihre Anhänger nach rechts rücken, um diesen Kurs zu machen. Und die Mehrheit der Anhänger sowohl von CDU als auch von CDU sind nicht so weit rechts, dass sie diesem Kurs folgen. Da irrt sich Herr Merz über die Orientierung seiner Anhänger.
Jetzt haben Sie im Grunde off the record ein paar Worte gewählt, die einfach so durchgegangen sind. Jetzt frage ich Sie nochmal, ist Friedrich Merz demnach, wenn ich das alles jetzt so richtig verstanden habe, ist der falsche Mann für die CDU?
Friedrich Merz ist der falsche Mann für die CDU. Wenn die CDU als eine Partei in die Wahlkämpfe reingeht, die sie als Volkspartei darstellt und die mit einem christlichen Menschenbild orientiert, dann sage ich, dann ist er nur eingeschränkt führungsfähig. Er muss als Parteivorsitzender die Partei integrieren können, zusammenführen können. Und wenn man sieht, welchen Widerspruch er erntet, offenen Widerspruch beispielsweise Ministerpräsident Günther Schleswig-Holstein, relativierende, aber deutliche Widerrinne durch Herrn Wüst, oder keine Zustimmung kriegt beispielsweise durch Boris Rhein, der den Wahlkampf in Hessen macht, dann wird von denen, glaube ich, nach meiner Meinung angenommen, dass Merz nicht Kanzler kann.
Der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer bei uns im Gespräch. Vielen Dank.